Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Moin Thomas, moin liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen ganz besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag. Und zwar wollen wir dir die typischen Aufgaben eines oder einer Datenschutzbeauftragten vorstellen und dir mal zeigen, wie wir diese ganz genau bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu einfach Fragen stellen, mitdiskutieren oder auch eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einen Kommentar hier bei deinem Hosting-Anbieter oder eine E-Mail an unsere Kontaktdaten, die du in unseren Shownotes findest. Wir haben heute ein grundlegendes Thema für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems mitgebracht. Und das ist das sogenannte Datenschutzaudit. Vielleicht, Bernd, kannst du den Hörerinnen und Hörern einmal erklären, welche Rolle so ein Audit überhaupt für ein Datenschutzmanagement spielt.
Auf jeden Fall kann ich das. Man könnte es vergleichen mit dem Besuch von einem Patienten bei einem Arzt. Wenn der Patient zu einem Arzt geht und ein Leiden schildert, ne, zum Beispiel sagt, er hat Kopfschmerzen, dann wird der Arzt ja nicht direkt in die Schublade greifen und eine Tablette verordnen, sondern er wird den Patienten untersuchen. Und genauso sollte das ein guter Datenschützer auch tun. Ja, also bei uns ist das klassisch ein Start in ein Mandat, also ein Unternehmen zum Beispiel kommt und sagt, wir wollen im Datenschutz besser werden. Und dann würde man eben ein Audit durchführen. Das bedeutet, man geht in das Unternehmen und spricht mit den Ansprechpartnern, stellt seine Fragen und analysiert erst einmal, wie ist der Stand beim Datenschutz. Gibt es Sachen, die funktionieren? Da braucht man dann nicht den Fokus drauf legen. Oder gibt es Sachen, die nicht so gut funktionieren? Da würde man dann entsprechend den Fokus drauf legen. Und wie ein Arzt eine Tablette verschreiben würde, würde man da Maßnahmen ergreifen. Und das ist dann der Anstoß für so einen fortlaufenden Verbesserungsprozess. Das kennt man auch aus dem Bereich so von Qualitätsmanagement oder QM, ne, dass man eben guckt, wie ist der Stand, was muss ich tun, um besser zu werden, und das kontrolliert man dann wieder und so schafft man einen Prozess, der sich immer weiter verbessert, und die Idee ist dadurch, das Datenschutzniveau im Unternehmen dauerhaft auf ein höheres Niveau zu heben. Genau, für uns ist das ein ganz klassischer Start in so ein Mandat. Wie ist das bei dir, Thomas? Machst du sowas immer oder gibt es vielleicht auch Situationen, wo du sagst, hier brauchen wir kein Audit?
Also es kommt bei mir total oft vor. Es gibt zwei große Einsatzbereiche. Das ist zu Beginn einer konkreten Aufgabenstellung. Da ist das Audit, ich sag mal so, die häufigste Einstiegsdroge oder vielmehr das häufigste Einstiegsprodukt. Aber natürlich dann auch in der laufenden Beratung, zum Beispiel in meiner Rolle als Datenschutzbeauftragter. Am Anfang, da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe Organisationen, die kommen auf mich zu, weil sie merken, sie möchten sich mit dem Datenschutz erstmalig strukturiert beschäftigen. Und dann weiß ich natürlich, wenn ich mir das näher anschaue, dass da viele Dinge einfach noch nicht geregelt sind. Wie denn auch? Man hat sich ja noch nicht so wirklich damit beschäftigt. Es gibt andere Organisationen, die haben schon ein bisschen was an Datenschutzbeauftragtenhistorie hinter sich, sind vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden oder haben einen Wechsel, weil ein interner DSB vielleicht das Unternehmen verlässt. Da rechne ich natürlich auch damit, dass schon Strukturen da sind. Und die dritte Variante, die bei mir beim Einstieg vorkommt, das sind so Teilaudits. Immer wieder kommen Kunden zu mir, die wollen jetzt gar nicht, dass ich eine vollflächige Vermessung ihrer Organisation mache, sondern die interessieren sich für einen konkreten Teilbereich. Beispielsweise sagen sie, wir wollen jetzt ein Produkt realisieren, das sie ihren Kunden anbieten wollen, und haben das Gefühl, da spielt Datenschutz eine Rolle und wollen sich dann wirklich nur produktbezogen dabei beraten lassen. Oder für ihr spezifisches IT-Projekt, wenn sie eine große Softwareanwendung einführen, sagen sie, wir haben einen internen Datenschutzbeauftragten, der ist aber vielleicht nicht so technikaffin und wir brauchen jetzt jemanden von außen, der uns datenschutzseitig durch die Einführung eines CM-Systems, die Einführung einer Cloud-Lösung oder sowas führt. Aber das sind so meine Hauptansatzpunkte, wenn ich gerade beim Einstieg in die Zusammenarbeit mit Kunden mit einem Audit jongliere.
Ja, genau. Also wir haben auch noch Fälle, wo es akut brennt, das hast du wahrscheinlich auch, ne? Dass dann neue Kunden anrufen und sagen, die Aufsichtsbehörde hat sich gemeldet. Ne? Da geht es dann wahrscheinlich eher darum, dass man erstmal das Feuer löscht, bevor man guckt, ne, wo noch Brandgefahren sind im Haus. Das haben wir auch. Und wir haben auch manchmal Mandanten, die sagen, wir wissen, dass bei uns nicht alles in Ordnung ist, aber das musst du uns nicht erklären, leg doch einfach los. Am Anfang haben wir das immer irgendwie zurückgewiesen, haben gesagt, nee, das wollen wir eher nicht. Also wir wollen halt schon irgendwie wissen, wo wir dran sind und müssen das, ne, so lehrbuchmäßig angehen. Aber es gibt Situationen, wo ich das auch gar nicht so schlecht finde, ne? Dass man dann im Prinzip das Ergebnis, was man produzieren würde, sich jetzt nicht erarbeitet, sondern als Projektplan sozusagen nimmt. Und statt irgendwie zum Beispiel mit der Personalabteilung zu reden und zu fragen, wie macht ihr das denn zum Beispiel mit Transparenzinformationen in Arbeitsverträgen, sozusagen diese Frage nicht stellt und das nicht dokumentiert, sondern einfach so in die Abteilung geht und sich den Arbeitsvertrag geben lässt und den Arbeitsvertrag einfach anpasst. So machen wir auch manchmal, aber ehrlich gesagt habe ich das lieber, sozusagen, wenn man diese Grundlage schafft und so ein bisschen gucken kann, wo man hinsteuert und dann auch die Bereiche sich sucht, wo man besonders großen Fortschritt erzielen kann.
Ja, die Erfahrung bei mir, gerade bei dieser Art von Anfragen, ist auch, wenn, also man merkt das irgendwie so in der ersten halben Stunde Kennenlerngespräch, wenn Unternehmen eigentlich nur die Rolle Datenschutzbeauftragter besetzt haben wollen, weil sie glauben, egal aus welchem Grund, sie müssten einen haben, aber eigentlich haben die keine Lust, dass wir überhaupt irgendwas tun, geschweige denn, dass wir Geld kosten. Also so was kostet das denn, so wenn sie gar nichts machen? Gibt es ja auch einen eigenen Markt für, aber ich meine, für solche Arten von Zusammenarbeiten, da brauchen wir gar nicht erst über einen Datenschutzaudit sprechen. Wenn wir von Audit sprechen, dann reden wir von Organisationen, die sagen, wir wollen ein gewisses Ergebnis im Datenschutz auch tatsächlich gewährleisten. Wie groß, wie klein, wie aufwendig das ist, ist davon völlig unberührt, aber wenn wir sehend durch die Welt fahren wollen, was das Thema Datenschutz angeht, dann müssen wir die Augen aufmachen und das heißt nun mal erstmal Audit.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ein Audit muss nicht immer riesig sein. Ne? Also das muss nicht immer bedeuten, dass man eine Woche im Unternehmen ist und wirklich mit jedem Mitarbeiter redet, sondern ein Audit kann für mich auch irgendwie sehr kurz sein, ne? Dass man zum Beispiel mit der Geschäftsleitung oder einem Koordinator spricht und nur mal die Themenbereiche grob abklopft. Ne? Also welche Abteilung gibt es und was könnten da sozusagen die wichtigsten Themen sein, um mal einen Anfang zu finden. Und ich glaube, das ist auch so ein Mehrwert, den ein Audit auf jeden Fall hat. Ne? Das ist so den roten Faden oder der Anfang des roten Fadens ist, an dem man sich dann in den nächsten Jahren der Zusammenarbeit dann orientieren kann.
Aber spannend ist ja jetzt natürlich genau, du hast es ja jetzt angestoßen, was decke ich denn in meinem Audit ab, was stelle ich denn überhaupt für Fragen? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, ich nehme einfach sowas wie das Bundesdatenschutzgesetz oder die Datenschutzgrundverordnung, fange bei Artikel 1 oder Paragraph 1 an und sage dann, so, lese vor, hast du das? Ja, nee. Ja. Paragraph 2, hast du das? Ja, nee. Aber so läuft es ja nicht. Wie macht ihr das? Was fragt ihr und wie stellt ihr auch das Passende zusammen für euren jeweiligen Auftrag?
Genau, also die erste Frage ist ja, in welchem Format macht man das? Ne? Und man könnte ja natürlich auch so Fragelisten einfach machen, ne? Und die werden dann per E-Mail hin und her geschickt. So machen wir es natürlich nicht. Ne? Also ich finde, das Datenschutzaudit ist eine gute Gelegenheit, um die Mandanten kennenzulernen und nicht nur immer einen Ansprechpartner, mit dem man dann viel zu tun hat, sondern auch mal in die Abteilung reinzugucken. Also für mich ist es ganz wichtig, dass man bei so einem Audit möglichst viele Abteilungen kennenlernt und so ein Gefühl kriegt, wer sind die Ansprechpartner, auch die Ansprechpartner dann zu kennen, um Maßnahmen umzusetzen und so möglichst das ganze Unternehmen abzudecken. Und du hast es gesagt, also man könnte natürlich jetzt so nach der gesetzlichen Logik irgendwie vorgehen und die Kapitel im BDSG oder in der DSGVO abklopfen. Dann neigt man als Jurist ja immer dazu. Aber für das Unternehmen macht es natürlich Sinn, sich an der Unternehmensorganisation zu orientieren. Also von daher sind die Kapitel in einem Datenschutz-Audit-Bericht, was man ja nachher in der Regel produziert, sind dann auch nach den Abteilungen benannt. Und dann gibt es für mich irgendwie ein Kapitel für die Personalabteilung, ein Kapitel für die Vertriebsabteilung und ein Kapitel für die Marketingabteilung zum Beispiel. Ne? Sodass dann jeder auch sein Päckchen mitnehmen kann und sehen kann, wie er abgeschnitten hat einmal und was er eben tun kann, um das zu verbessern. Genau. Machst du das auch so oder wie gehst du vor?
Ich war tatsächlich überrascht. Also wir haben uns da vorher außerhalb dieser Folge noch gar nicht darüber ausgetauscht, so wie machst du es, wie mache ich es. Und tatsächlich, ich arbeite mit Fragebögen, aber nicht nur. Ich erlebe bei meinen Kunden, und es sind halt eben sehr häufig Kunden aus dem Mittelstand, also kleine und mittelständische Unternehmen, wo ich die meisten Audits mache, die dann hinterher in zum Beispiel ein Datenschutzbeauftragtenmandat übergehen. Es gibt auch die anderen, wie ich das eben gesagt habe, also wo ich dann zum Beispiel ein spezielles Projekt berate. Das sind dann halt eben auch schon mal große Konzerne oder auch internationale Konzerne. Da funktioniert das Thema Audit einfach systematisch etwas anders, weil es mehr themenbezogen ist. Aber gerade bei diesen Allgemeinen, ich glaube, das ist das, was auch die Hörer und Hörerinnen interessiert, die vielleicht selbst als Datenschutzbeauftragte unterwegs sind und überlegen, wie kann ich mein eigenes Unternehmen mal vermessen. Und wenn ich mit solchen Kunden spreche, gerade am Anfang, dann spielt Preis natürlich eine Rolle und es ist immer die Voraussetzung gegeben, ich kenne das Unternehmen nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich möglichst effizient, ohne dass es allzu viel externe Gebühren mit sich bringt, das Unternehmen strukturiert kennenlernen. Und mein Einstieg ist dann tatsächlich, ich habe eine Liste von Unterlagen, die variiert schon mal, je nachdem, in welcher Branche der Kunde unterwegs ist. Die stelle ich zur Verfügung und sage, die hätte ich gerne in der vorliegenden Version, bitte nicht extra erstellen, das ist auch immer so ein Problem, dann denke ich, oh, da kommt einer, ich muss das jetzt extra bauen. Nein, wir wollen ja wissen, wie es ist und nicht, wie man es jetzt eben mal auf Kante genäht hat. Und es gibt einen Fragenkatalog, der so ein bisschen strukturiert ist, so mehr Richtung IT-Fragen, mehr Richtung Fragen zur Organisation, also zum Beispiel Größe, Filialen, so ein bisschen Fragen in Richtung Marketing, also welche Außenauftritte gibt es, wie kann ich mir selbst ein Bild von außen von dem Unternehmen machen. Und das hat den Vorteil, also erstmal ist das detaillierter, als wenn ich das vor Ort alles abfrage. Ansonsten bin ich die ganze Woche vor Ort und stelle die Fragen. Dann kostet es natürlich auch eine Woche Geld. Und ich bringe den Kunden direkt schon in eine, ich sag mal, typische Audit-Situation, wie das auch bei Kunden passiert, also bei Kunden-Audits oder bei Behörden-Audits. Weil die werden auch in der Regel erstmal eine gewisse Fragestellungen liefern, bei breiten Audits eben auch einen Fragenkatalog und werden sich dann entlanghangeln und dann an den interessanten Stellen nachfragen. Und das imitiere ich. Und damit hat der Kunde zwar intern Arbeit, kriegt ab und zu mal ein, zwei Coaching-Videokonferenzen noch, wenn er dann wissen will, ja, was meinst du denn genau mit der Frage? Aber ansonsten lasse ich den Kunden erstmal raussuchen und die Sachen erarbeiten. Und das ist dann die Grundlage für die Vorbereitung des zweiten Teils, so wie du ihn beschrieben hast. Und dann suche ich mir halt auch die Abteilungen raus, die aufgrund der Aktenlage für mich interessant sind. Also habe ich eine richtig geile IT-Dokumentation mit Netzplan, mit allem, was man in gängigen IT-Management-Standards findet, dann werde ich ein relativ kurzes Gespräch mit der IT führen. Da reicht mir eine halbe Stunde aus, weil ich konnte schon alles nachlesen und dann gucke ich nur, ob das passt. Habe ich überhaupt nichts in der IT, da werde ich mindestens 2 Stunden vor Ort mit so einer IT sprechen und mir auch die Sachen erklären und zeigen lassen, weil aufgeschrieben sind sie ja nicht. Und das ist halt meine Vorgehensweise, das richtige Maß zu finden zwischen Auditaufwand, zwischen Kosten und inhaltlicher Tiefe.
Das ist spannend. Also es ist tatsächlich anders, als wir das machen, aber zeigt ja auch, dass verschiedene Wege nach Rom führen. Also ich würde, wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube, der Vorteil, den deine Methode hat, ist, dass du eine bessere oder eine sehr gute Grundlage hast, um nachher Gespräche zu führen und dann sehr schnell auch in der Umsetzung von Maßnahmen bist. Wir machen das bewusst nicht so, um sozusagen die Wahrnehmung des Datenschutzbeauftragten nicht sozusagen positiv zu beeinflussen, dass Leute möglichst ohne Arbeit und möglichst ohne diesen Druck zu haben in so ein Gespräch gehen und man sich erstmal dem Thema nähern kann und sozusagen ohne Vorbelastung identifizieren kann, wo die Themen sind. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Sozusagen der Nachteil bei unserem Modell ist dann, dass man vielleicht nicht so viel rauskriegt im ersten Gespräch und dann sozusagen noch Ermittlungsarbeit hat im Nachgang. Und das ist auch typisch für unsere Auditberichte, dass wir immer wieder Stellen haben, wo wir sagen, wir wissen nicht, ob die Anforderungen erfüllt sind, weil wir zum Beispiel den Arbeitsvertrag nicht gesehen haben, der war nicht verfügbar. Und dann ist die Maßnahme, ne, wir müssen uns den angucken und verlagern das, was du sozusagen vor das Gespräch schiebst, halt hinter das Gespräch. Mhm. Aber sehr, sehr spannend. Ich werde mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch für eine gewisse Mandanten eine Option ist, das anders zu strukturieren.
Ich glaube, das ist aber auch der Punkt. Ich kann mir vorstellen, man kann sich so ein Audit aus einem Baukasten zusammenstellen. Aber es wird immer ein Baukasten sein mit Modulen. Ich glaube nicht, dass jedes Audit für jeden Kunden wirklich passend ist. Dafür sind einfach die Unternehmen, die Organisationen viel zu unterschiedlich und haben auch viel zu unterschiedliche Erwartungshaltung. Ich fand das total spannend, dass du sagst, ja, wir wollen ja auch ein positives Bild vom Datenschutz haben. Wir wollen jetzt nicht erstmal irgendwie große Papiertiger bauen lassen, indem sie dann alleingelassen werden mit Fragebögen. Also alleingelassen gibt es bei mir natürlich auch nicht. Also die kriegen eben Begleitgespräche, wenn sie den Fragebogen ausfüllen. Aber ich glaube, es gibt einen gewissen Kreis von Unternehmen, die brauchen genau das. Die brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt, der einfach ein gemütliches Gespräch, vielleicht auch bei einer Tasse Kaffee oder Tee dann führt und dann in der Lage ist, wirklich auf der Tonspur die entscheidenden Sachen rauszuarbeiten. Am Ende wollen wir durch das Audit immer etwas erreichen, nämlich einen Eindruck, wie ist der aktuelle Stand zum jeweiligen Fragefokus und an welchen Stellen gibt es eben Baustellen, an denen man dann mit Maßnahmen anknüpfen kann.
Genau, sehr richtig. Das bringt uns dann vielleicht auch schon zum nächsten Abschnitt. Was ist denn das Ergebnis von so einem Audit? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Es geht ja immer darum, Themen aufzudecken, auch potenziell Schwachstellen aufzudecken. Und man muss ja auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Von daher ist das bei Mandanten nicht immer beliebt. Und manchmal haben die Abteilungen auch so ein bisschen Angst, dann das Ergebnis präsentiert zu bekommen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und es ist ja so ähnlich wie die Diagnose des Arztes. Ne? Es hilft ja nichts, die Augen zu verschließen. Ne? Wenn etwas im Argen ist, muss man erstmal rausfinden, was es ist und dann kann man es besser machen. Genau.
Wie sieht ein Ergebnis denn bei euch aus? Oder wie liefert ihr dieses Ergebnis denn dann hinterher ab? Was habt ihr für ein Ergebnis? Was bekommt der Kunde für ein Ergebnis?
Also das Ergebnis, was wir übergeben, ist ein Auditbericht. Das ist unterteilt nach Fachabteilungen. Es gibt ein kurzes Kapitel für die Geschäftsführung, es gibt ein etwas längeres Kapitel für die Personalabteilung, es gibt ein Kapitel für die IT-Abteilung. Und da gucken wir uns unterschiedliche Themen an. Also mehrfach habe ich jetzt ja gesagt, das Thema Datenschutz im Arbeitsvertrag, ne, da sollte ja eine Transparenzinformation drin sein. Also Beschäftigte sollten informiert werden, ne, welche personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden. Und im Auditbericht in dem Audit erstmal würde das abgefragt werden. Habt ihr sowas? Also gibt es eine Anlage Datenverarbeitung zum Arbeitsvertrag? Und das ist so ja oder nein. Wenn es eine gibt, gucken wir uns die an und prüfen die gegen Artikel 13. Und dann würden wir sagen, entspricht oder entspricht eben nicht Artikel 13. Das ist ja sozusagen die erste Stufe und wie nennt man das? Das ist die Gap-Analyse, genau. Man ermittelt ein Gap. Genau, und für uns oder für mich ist dann immer sehr wichtig, dass man nicht nur sagt, wie schließen wir denn jetzt dieses Gap? Also wir machen dann zum Beispiel einmal so eine Anlage zum Arbeitsvertrag, sondern für mich geht es weiter, nämlich wie schaffen wir Prozesse, die sicherstellen, dass das auch in Zukunft so ist? Weil mir bringt das ja gar nichts, dass ich jetzt mit dem Personalleiter irgendwie bespreche, wie so eine total super, super Datenschutzinformation aussieht. Die verschickt er an alle Beschäftigten und dann geht er in 2 Jahren in Rente und dann kommt der Nachfolger und der macht wieder weiter mit dem Arbeitsvertragsmuster von vorher. Ne, da hätten wir ja genau gar nichts gewonnen. Das können die Hörer jetzt nicht sehen. Thomas grinst, so das scheint er zu kennen. Ja, von daher, das Wichtige ist, wie schaffen wir einen Prozess, der eben dauerhaft sicherstellt, dass diese rechtliche Anforderung erfüllt wird.
Ja, ich muss es jetzt rauslassen, aber du kannst dir nicht vorstellen, aber wahrscheinlich kennst du es aus eigener Erfahrung, wie oft ich mir Unternehmen in dieser Kennenlern- und Auditphase anschaue. Und dann bekomme ich irgendwelche Unterlagen bei meiner Methodik und überleg mal, was da für ein Datum überall draufsteht. Da steht überall 2018 drauf, weil die Leute haben mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung 2018 die Idee gehabt, oh ja, wir müssen uns jetzt drum kümmern, haben sich am besten irgendwie nochmal einen Berater geholt. Die Person hat dann so alles Wichtige aktenlagenmäßig aufgebaut und danach hat man sich dann wieder schlafen gelegt. Jetzt haben wir 25, das heißt heute nach 7 Jahre später begegnen mir immer noch solche Organisationen, die den Stand von 2018 haben. Und das ist genau das, wo du sagst, das ist ja nicht das Ziel, das einmal zu machen, sondern es muss ja auch später noch funktionieren. Ansonsten werfe ich dann irgendeinem Berater alle paar Jahre Zehntausende von Euro in den Rachen, um mir irgendwelche Aktenhülsen zu machen, die hinterher bei mir eh keine Bedeutung haben. Und also 7 Jahre später erlebe ich das regelmäßig noch und ich finde das ganz grausam.
Ja, schön. Nee, das kennen wir auch. Also vor allem ne, beim Thema Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten so sehr, sehr beliebt. Habt ihr das? Ja, klar, haben wir. Und das beste Beispiel war ein Unternehmen, was 3.500 Verfahren dokumentiert hatte in einem Excel-Dokument. Und das Datum war Mai 2018. Ne? Also genau der Klassiker. Und das macht natürlich keinen Sinn. Sinnvoll ist es dann eher zu fragen, habt ihr so ein Verzeichnis und wie stellt ihr denn eigentlich sicher, dass das immer aktuell ist? Und eine schöne Antwort wäre dann, ja, das wird bei uns koordiniert von der Datenschutzkoordinatorin zum Beispiel, die sich das alle halbe Jahre anguckt oder wenn ein neues IT-System eingeführt wird und dann das entsprechende Dokument an die Fachabteilung weiterleitet und die Fachabteilung füllt es dann aus. So, das wäre eine Antwort, wo ich sagen würde, 10 von 10 Punkten, genauso soll es sein. Das kann dann auch irgendwie für zwei, drei Jahre liegen bleiben, weil es gibt ja einen Prozess. Und dann muss man nur irgendwie nach einer gewissen Zeit nochmal gucken, läuft der Prozess noch oder sind vielleicht Leute weggegangen und man hat es irgendwie wieder vergessen in der Organisation. Aber so funktioniert nachhaltiges Datenschutzmanagement und nur so kriegt man dauerhaft ein hohes Datenschutzniveau in das Unternehmen.
Ja, absolut. Ja. Das andere Dilemma, was wir haben, kenne ich durch so ein Audit die Baustellen, die mein Unternehmen, das ich beraten habe, hat, erstmal aus meiner Perspektive als Externer. Aber umgekehrt ist es ja so, jetzt spätestens weiß das Unternehmen, vor allen Dingen auch die Führungskräfte des Unternehmens, was sie alles für Baustellen haben. Und Baustellen sind ja für Organisationen, auch nur so mittelprächtig. Sie machen Arbeit, sie sind lästig, manchmal will ich das nicht wissen. Und wenn ich Pech habe, bin ich auch noch Geschäftsführer und muss in ungünstigen Situationen mit meinem berühmten einen Bein sowieso im Gefängnis stehen. Und dann kommt dann so ein Externer und erzählt mir, was ich sozusagen, also eigentlich, dass ich mit anderthalb Beinen da schon drin stehe. Das ist ja ziemlich doof. Wie geht ihr damit um? Wie sorgt ihr dafür, dass das hinterher nicht das berühmte Kuckucksei ist, das ihr den Geschäftsführer ins Nest legt?
Ja, ich glaube, das Problem muss man lösen, bevor man auditiert. Es ist ja so ein bisschen ein Konflikt zwischen vielleicht auch Compliance-Beratern und Datenschutzberatern. Also der Compliance-Berater würde genau diese Fragen stellen. Also wie erfüllt die Geschäftsleitung ihre Sorgfaltspflicht? Und da ist eine Sorgfaltspflicht ja auch, irgendwie sich zu informieren, welche Risiken im Unternehmen bestehen. So von daher, das Audit nicht durchzuführen, ist eigentlich jetzt auch keine gute Lösung. Aber der zweite Aspekt, wenn man dann Fehler gefunden hat, muss man die natürlich auch beheben. Und deshalb ist für mich ganz wichtig, am Anfang abzuklären, will man das eigentlich? Also hat man Zeit, Ressourcen und Motivation, denn auch in das Thema Datenschutz zu investieren? Und wenn man diese Feigenblattbestellung, du hast es ja auch vorhin angesprochen, hat, ne, Unternehmen, die nach Datenschutzbeauftragten suchen, die möglichst 50 Euro oder nicht mehr im Monat kosten, damit man dann eine Pflicht erfüllt und dann Ruhe hat, also mit solchen Unternehmen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil das funktioniert so einfach nicht. Also man kann da nicht ein Pflaster draufkleben und hat es dann erledigt, sondern man muss halt von Beraterseite und von Unternehmensseite das Commitment haben, dass wir Fehler finden und lösen wollen. Und dann kann man sich unterhalten, in welchen Bereichen wollen wir denn gezielt gucken. Und wenn es da Bereiche gibt, wo eine Umstrukturierung ansteht oder in Konzernen, wenn ein Unternehmen verkauft wird, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da kurz vor dem Verkauf jetzt nicht noch irgendwelche Sachen aufdeckt, die dann den Preis drücken oder Kosten verursachen, sondern dass man dann sagt, so, wir legen erstmal den Fokus auf einen anderen Bereich, in dem wir dann auch das Commitment haben, das umzusetzen. Das ist, meine ich, der Schlüssel. Ne? Also abzustimmen, erstens gibt es das Commitment und dann zu überlegen, so, wo legen wir den Fokus hin und wo wollen wir besser werden und dann die Bereiche nach und nach durchzugehen. Aber wie gesagt, mit dem Ziel immer in der gesamten Organisation das Datenschutzniveau zu steigern.
Ja, das finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, auch man kann es an sich nur vorher klären. Wenn wir dann hinterher unseren Auditbericht erstmal für uns selber lesen, bevor wir ihn übergeben, dann noch zu klären, ja, möchtest du das überhaupt wissen, lieber Geschäftsführer? Und ich sag dir jetzt schon mal, dein zweites Bein wandert jetzt auch Richtung Gefängnis. Willst du das jetzt hören oder zahlst du nur die Richtung und ich vernichte den Auditbericht? Nein, sowas Quatsch. Sowas gibt's ja nicht. Also deswegen vorher klären, was ist die Erwartungshaltung. Für viele Kunden scheint es auch nochmal wichtig zu sein, gerade in der Anfangsphase zu klären, was ist denn überhaupt das, was ich hinterher bekomme? Und was ich für mich festgestellt habe, dass gerade dieser Bericht mit Mängeln oder mit Handlungsbedarf oder mit Gaps, ja, man versteht meistens, dass das irgendwie notwendig ist, aber ich erlebe häufig, dass so angezweifelt wird, dass das konstruktiv ist, im Sinne von, ja, dann gehen Sie anschließen und lassen uns damit den ganzen Problem alleine oder dann müssen wir dann 3 Millionen Euro bezahlen, damit Sie das alles für uns lösen. Also entweder wird es super teuer oder Sie lassen uns alleine. Das sind so die Befürchtungen am Anfang. Was ich immer mit reinpacke ist, ich mache, nachdem ich die Organisation über ein Audit kennengelernt habe, für die Gaps einen, ich sag mal, so auf Kategoriebasis einen Arbeitsplan und priorisiere diese Punkte und erkläre, warum sind bestimmte Gaps wichtiger zu bearbeiten als andere. Meine persönliche Sichtweise, und wie gesagt, es ist ein Priorisierungsangebot. Die Entscheidung trifft hinterher die Organisation. Und aus reiner Unternehmenssicht sind natürlich erstmal die Dinge wichtig, die eine unmittelbare Gefahr für das Unternehmen darstellen, wo es eine Frage von kurzer Zeit ist, dass sie zuschlagen. Also zumindest mal in so diesen Audits, die so quer durch die ganze Organisation gehen, da wird auch bei mir schon mal nachgeschaut, so habt ihr das Thema Informationsschutz, Cybersecurity im Griff, kümmert sich jemand darum, ihr nutzt Office 365, ist interessant, ja, dann zeigt mir mal die Security-Konsole, hast du die ganzen Issues abgearbeitet? Nee, okay, du hast dich gar nicht drum gekümmert. Standardkonfiguration von Microsoft Tenant, okay, kommt ganz oben auf die Liste, weil es ist eine Frage der Zeit. Am besten noch mit deaktivierter Multifaktor-Authentifizierung, bis was wirklich passiert. Also solche unmittelbaren Gefahren, die kommen ganz nach oben. Bei mir kommen die Sachen nach oben auf die Liste, die sichtbar sind. Das ist ein bisschen einseitig aus Unternehmenssicht gedacht, aber natürlich ist es für eine Organisation und für die Geschäftsführer relevant, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei erwischt werden, dass sie etwas falsch machen. Sondern wenn ich dann auf meine Webseite schon nicht im Griff habe und da schreit mir dann schon irgendwas entgegen, wo selbst ein durchschnittlich interessierter Mensch aus dem Datenschutz weiß, ey, okay, das haben die ja gar nicht im Griff, dann ist der Rest auch nicht in Ordnung. Das kommt nach vorne. Alles, was sichtbar ist, inklusive der Mitarbeitenden selber, die ja nun mal das Unternehmen nach außen sichtbar machen, über Personen, über Menschen, das kommt für mich immer mit ganz nach oben auf die Liste. Und die Sachen, die so Dauerbrenner sind, also der Aufbau eines Verarbeitungsverzeichnisses, das Thema Löschkonzept, ganz ehrlich, die Sachen sind nicht sichtbar. Und wenn wir uns beide mal fragen, wie oft werden solche Verzeichnisse tatsächlich von Aufsichtsbehörden abgefragt, kommt nicht so oft vor. Aber es ist halt eine wichtige Arbeitsgrundlage, an der man sich entlanghangeln muss, wenn man die Sachen strukturiert bearbeitet. Das heißt, wir brauchen es. Und da versuche ich halt, also das kommt sozusagen in den zweiten Rang meiner Prio-Liste. Da müssen wir zeitig mit gesundem Tempo anfangen, weil der Aufbau solcher Dokumentation ist dann eher so schon ein kleiner Marathon und kein Sprint mehr. Und damit wir nicht so lange brauchen, bis es fertig ist, fangen wir natürlich frühzeitig an, aber vielleicht jetzt nicht mit dem Sprinttempo. Also das ist so ein kleiner Eindruck in die Art, wie ich versuche, Prioritäten auch aus der Bedürfnislage des Unternehmens zu setzen. Und genau diese Liste bekommt passend zu den Gaps meine Kundschaft dann immer noch mitgeliefert. Und da können Sie sich selber überlegen, machen Sie das alleine, machen Sie 3-4 Sachen mit mir und andere lieber alleine, weil Sie denken, Sie kriegen das alleine hin. Fanden Sie mich doof in dem Audit? Ja, aber dann haben Sie trotzdem Ergebnisse und mit dem können Sie mit jemand anders weiterarbeiten. Das ist ja ein sozusagen nachvollziehbares Ergebnis auch für den Dritten, der dahinter dazukommt. Und das entspannt tatsächlich auch gerade so in den Erstgesprächen viele Situationen, wo man gesagt hat, okay, ich muss mich da jetzt nicht auf irgendwo was einlassen, was dann immer mehr kostet und mich immer mehr bindet und festnagelt, sondern ich bekomme erstmal kurz und knackig eine Liefereinheit, egal in welche Richtung ich dann abbiegen möchte, ich kann überall damit hinterher hingehen. Und das finde ich total wichtig.
Sehr schön. Also da scheinen wir jetzt einen Standard für gute Auditierung und Datenschutzarbeit gefunden zu haben. Das machen wir nämlich ganz genauso. Also bei uns kommt auch nach dem Bericht, also der Gap-Analyse, also da steht ja drin, welche Probleme haben wir. Danach kommt dann wir nennen das Maßnahmenplan, aber es ist genau das Gleiche, was du auch beschreibst. Also wie komme ich sozusagen aus der schlechten Bewertung in eine gute Bewertung? Und auch wir priorisieren das und auch wir priorisieren das also wir haben verschiedene Ansatzpunkte, aber ganz wichtig ist natürlich Sichtbarkeit, also von außen nach innen, eine Datenschutzerklärung auf der Webseite, die fehlt, so das wäre der Super-GAU, das würden wir direkt, also bevor wir den Auditbericht schreiben, würden wir das, glaube ich, noch fixen, weil das offensichtlich ist, dass das nicht richtig sein kann. Genau, dann Grundlagenarbeit hast du gesagt, und man könnte noch ergänzen, ich nenne das mal so Quick Wins, ne? Also kann ich mit einer Maßnahme ganz, ganz viel erschlagen. Und das ist auch so ein bisschen Psychologie hilft dann auch sozusagen eine eventuell bestehende Abneigung gegen diesen Maßnahmenplan abzubauen. Also wir machen ganz, ganz häufig zuerst eine Datenschutzrichtlinie, weil es ja ganz oft darum geht, Prozesse zu beschreiben. Und dann, ne, also die Frage, wir hatten es gerade, die Frage, wie stelle ich denn sicher, dass es dauerhaft so ist? Und wenn man Prozesse einführen möchte, muss man sie immer erstmal beschreiben und man kann sie wunderbar in einer Richtlinie beschreiben. Ne, da könnte man zum Beispiel den betroffenen Prozess, da beschreibt man, ne, wenn Betroffene sich an das Unternehmen wenden, dann geht das zum Datenschutzbeauftragten, der Datenschutzbeauftragte stimmt das ab und es gibt eine Antwort. Oder das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Es wird koordiniert von der Datenschutzkoordinatorin, die stimmt sich mit den Fachabteilungen ab und zack, hat man den ersten Schritt für diesen Prozess und in dem Maßnahmenplan wird die Maßnahme dann von rot plötzlich gelb. Also man hat es noch nicht implementiert, aber man hat es zumindest schon mal beschrieben. So, das könnte man vielleicht noch ergänzen.
Ja.
Genau, Datenschutzaudit einmal oder immer wieder? Das ist eine Suggestivfrage. Wie gehen wir vor, wenn wir einmal ein großes Audit gemacht haben? Vielleicht hat das Unternehmen auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und sagt so, ja, jetzt wissen wir ja alles. Der Thomas hat uns aufgeschrieben, was wir tun sollen. Jetzt geben wir das in die Fachabteilung und vergessen das Thema erstmal wieder. Kann man das so machen? Wahrscheinlich nicht, oder Thomas?
Das ist halt wie das Beispiel, was ich eben aus 2018 genannt habe. Man kann das einmal machen und wenn es sich dann wieder schlafen legt, dann bleibt es da aber auch in diesem Dämmerschlaf. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt irgendwie alle halbe Jahr oder jedes Jahr so ein vollflächiges Audit machen muss. Ich habe mal mit dem Trainer für Qualitätsmanagement das diskutiert, weil gerade im Qualitätsmanagement haben wir ja sehr häufig auch eine Institution innerhalb der Organisation, die sich mit dem Thema Audit auseinandersetzt. Und auch da werde ich nie immer eine vollflächige Vermessung machen. Und da habe ich mal den Tipp bekommen, im Sinne von, Thomas, teil das doch auf. Behalte den Gesamtüberblick, aber schneide das Ganze in Scheiben. Und wenn du es schaffst, innerhalb von 3 Jahren dir vielleicht jedes Jahr ein Drittel vom Ganzen anzugucken, dass du in 3 Jahren einmal komplett rund bist, dann ist das, zumindest war das bei dem Kollegen so, mit dem ich gesprochen habe, dann sagt er, ja, dann hast du eigentlich deine Pflicht getan. Und das fand ich ganz attraktiv. Also ob das jetzt ein Drittel sein muss, ob es ein Viertel wird oder die Hälfte und ob es Überlappung gibt, das muss man im Detail festlegen. Und es gibt sicherlich Bereiche, die guckt man sich öfter an als andere, aber eben nicht immer vollflächig vermessen, sondern sicherstellen, dass das, was man hat, immer auf dem aktuellen Stand ist und dann eben über den Zeitstrahl verteilt in einem fürs Unternehmen gesunden Aufwand immer wieder mal an die richtigen Stellen schauen und sich das vor allen Dingen auch merken, damit man nicht immer das Gleiche kontrolliert.
Ja, sehr schön. Ich glaube, so die schönste Schablone, die man sich so wünschen kann, ist tatsächlich ein allgemeines Audit zum Start, ne, dass man mit einem breiten Netz einmal alles abdeckt und einmal mit allen spricht, vielleicht auch auf einem etwas oberflächlicheren Level und dann in die Tiefe geht, indem man zum Beispiel, also in unserem Fall sind das in der Regel Abteilungen, ne, dass man dann sagt, im ersten Jahr gucken wir uns die Personalabteilung ein bisschen gründlicher an und dann im nächsten Jahr die Marketingabteilung und so wandert man durchs Unternehmen und ist eigentlich konstant dabei, das Unternehmen zu auditieren, aber eben nicht voll. Wenn das so klappt und die Mandanten das mitgehen, dann muss ich sagen, ist das eigentlich der Traumzustand. Also so wünscht man sich das, dass man den Überblick hat und alle, ne, und so Zimmer für Zimmer von dem Haus dann aufräumt. Und wenn man dann fertig ist, dann fängt man wieder von vorne an.
Ja, wie beim Renovieren zu Hause, genau. Aber auch beim Renovieren zu Hause, ich erlebe das auch. Also immer, wenn ich umgezogen bin in meinem Leben, also meistens bleibe ich länger an einem Ort, aber irgendwann kommt meine Frau zu mir und sagt dann, oh Thomas, wir haben immer noch 3 Zimmer, da hängen Baulampen drin. Also irgendwas bleibt so ich sag mal, Bodensatz hinterher übrig, wo man nicht hinguckt. Da ist es halt einfach wichtig, dass im Bodensatz nicht irgendwelche Sachen schlummern, die hinterher zu einem Geschäftsrisiko werden können. Aber das ist dann genau Aufgabe der Menschen, die solche Audits dann hinterher planen.
Ja, sehr schön.
Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ist noch eine Sache wichtig, weil ich glaube, die haben wir eben gar nicht so klar beantwortet. Da wollte ich kurz mal einwerfen, da können wir aber auch in den Shownotes ein bisschen was hinterlegen. Gerade die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt sagen, ich will sowas machen, also ob sie jetzt aus dem Datenschutz, aus dem Qualitätsmanagement oder sonst wo herkommen, also die typische Frage ist ja, wo kriege ich denn jetzt meine Liste mit Fragen her? Und was ich so als Tipp geben möchte, die Aufsichtsbehörden in Deutschland Die führen immer wieder mal irgendwelche Prüfungen durch, haben das in den letzten Jahren immer wieder mal so an einigen Punkten gemacht. Das sind so immer die gleichen Bundesländer, die diese Initiative zeigen. Und in der Regel machen die das mit ein bisschen Marketingaufwand. Das heißt, die schicken nicht erst Fragebögen raus, sondern veröffentlichen erst die Fragebögen und sagen, wir werden demnächst mit diesem Fragebogen prüfen, in der Hoffnung, dass ein paar Unternehmen sich den schnappen und sich den einfach schon abarbeiten, dass wenn geprüft wird, dass sie nicht unvorbereitet sind. Weil man will ja gern das gute Ergebnis auch vermessen. So, und genau die findet man im Internet noch an verschiedenen Stellen. Und das ist zum Beispiel eine hervorragende Grundlage, um sich mal einen eigenen, ich sag mal, Fragenkatalog oder Prüfkatalog schrittchenweise fürs eigene Unternehmen zusammenzustellen. Und ich würde solche mal raussuchen und würde in den Shownotes das ein oder andere Dokument als Startpunkt mal verlinken.
Ja, sehr schön. Genau, ich erinnere die Initiative zur Überprüfung von Löschkonzepten. Das ist, glaube ich, das Aktuelle. Mhm. Dann gab es vor einigen Jahren gab es zum internationalen Datentransfer Fragen, ne, wo man dann Unternehmen gefragt hat, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass eure Daten bei euren Dienstleistern sicher sind? Das sind, glaube ich, so die Highlights oder hast du spontan noch...
Kurz nach der Datenschutzgrundverordnung gab, ich weiß nicht, ob es jetzt Bayern, NRW oder tatsächlich die DSK war, also die Datenschutzkonferenz aller Aufsichtsbehörden, da haben die mal so einen Fragebogen rausgebracht, der so, es war ein überschaubarer, der so querbeet die wichtigsten Pflichten aus der Datenschutzgrundverordnung abfragt. Also den versuche ich vor allen Dingen zu finden, weil der bringt schon mal ein bisschen Breite mit. Und da sind bestimmt Ideen drin. Also klar, habt ihr ein Verarbeitungsverzeichnis und ist das aktuell, steht da natürlich drin. Aber da stehen halt noch ein paar Dinge drin, an die man vielleicht jetzt nicht spontan denken würde.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Und sonst würde ich empfehlen, mit dem Anspruch daran zu gehen, das ganze Unternehmen zu verstehen und sich an der Unternehmensorganisation zu orientieren. Wenn man dann als Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter nach dem Audit mit jeder Abteilung gesprochen hat und in jede Abteilung mal reingeguckt hat, dann hat man schon eine ganz gute Chance, dass man das Unternehmen als gesamte Organisation abdeckt und dann auch einen guten Überblick bekommt.
Ja, wenn ich jetzt neu im Datenschutz bin, das haben wir uns noch überlegt, dass wir da ein bisschen mal drüber sprechen wollten zum Abschluss. Also wenn ich jetzt mein erstes Datenschutzbeauftragtenmandat zum Beispiel als interne Datenschutzbeauftragte habe oder wenn ich jetzt einfach ohne diese Rolle zu haben von der Geschäftsführerin den Job bekomme, hey, kümmere dich mal rum, wie wir hier aufgestellt sind und was wir alles tun müssen, ist, glaube ich, genau das, was wir gerade beschrieben haben. Nämlich, ich baue mir erstmal so einen eigenen kleinen Fragenkatalog zusammen und gehe den durch. Was mir dann noch wichtig ist, als wir das eben diskutiert haben, mit legen wir dem Geschäftsführer ein Kuckucksei ins Nest, was wir natürlich verhindern wollen. Das sollten unbedingt auch interne Datenschutzbeauftragte machen. Sie sollten sich mal die Frage stellen, sozusagen, was glaube ich, welche Erwartungen mein Unternehmen von mir hat. Und das sollte man mal aktiv, idealerweise mit der Geschäftsführung auch unter vier Augen mal besprechen. Bin ich auch nur ein Platzhalter als Alibi, um die Rolle zu besetzen? Möchte mein Unternehmen meine wachsende Expertise nutzen, um sich weiterzuentwickeln? Und dazu gehört dann auch irgendwann die Frage, wie gehe ich denn um, wenn ich feststelle, dass was nicht in Ordnung ist? Erzähle ich das dem Chef vielleicht einfach mal so unter vier Augen in der Ecke also in irgendeiner Raucherecke oder Kaffeeküche und guck mal, wie er reagiert und ob wir das offiziell machen sollen. Oder schreibe ich dann einfach so in den ersten 100 Tagen meinen großen Bericht und lege sozusagen nicht nur ein Ei, sondern gleich ein ganzes Nest bei dem Geschäftsführer auf den Schoß. Das mögen viele auch nicht. Also ich glaube, auch für interne Datenschutzbeauftragte ist diese Klärung, Auftragsklärung mit der Geschäftsführung ganz, ganz wichtig.
Ja, sehr schön. Ist ja schon fast ein passendes Schlusswort, oder? Sollen wir es dabei belassen?
Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Also ich glaube, jeder neue Kollege, neue Kollegin weiß jetzt dann mit unseren Shownotes, wo bekomme ich Fragen her, wie gehe ich vor, was gibt es so für typische Fallstricke, haben wir darüber gesprochen. Ich denke, und alles Weitere wäre die Aufforderung, einfach mal Kommentare unter diese Folge zu schreiben, Fragen zu stellen, uns eine E-Mail zu schreiben und dann können wir gerne nochmal im Einzelnen darauf eingehen.
Auf jeden Fall.
Super. Ja, dann würde ich sagen, in den nächsten Folgen sprechen wir noch einmal eine ganze Reihe weiterer Themen aus diesem Kontext Datenschutzmanagement. Was muss ich als Datenschutzbeauftragter, Datenschutzbeauftragte aufbauen an Strukturen? Was habe ich für Arbeiten? Und wir möchten noch mehr davon erzählen, was wir beide in unserem ganz unterschiedlichen Erfahrungsschatz als Datenschutzbeauftragte genau aus diesen Aufgaben gemacht haben. Welche Sichtweisen haben wir? Wie haben wir sie das Ganze realisiert? Welche guten oder schlechten Erfahrungen haben wir dazu gemacht? Und ja, ich hoffe, alle schalten wieder ein beim nächsten Mal und ich freue mich auf die nächste Runde. Vielen Dank dir, Bernd.
Ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich gefreut, eine spannende Folge und wir freuen uns auf die nächsten.
So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.